Also eigentlich eher zufällig bin ich eigentlich nach dem Soziologiestudium hat sich ergeben, dass ich eine Stelle gekriegt habe, die sozusagen im Bereich der Altersforschung angesiedelt war. Und ich hatte vorher eigentlich keine wirklichen Berührungspunkte zu dem Thema, habe aber dann sehr schnell herausgefunden, dass es da auch aus gesellschaftskritischer Perspektive, und das war schon etwas, das mich auch in der Soziologie auch immer schon interessiert hat, dass es da einiges zu tun gibt, also speziell jetzt was diese größeren gesellschaftlichen Tendenzen dieses demografischen Wandels und die ganzen Diskurse, die es da rundherum gibt, über diese gesellschaftliche Überalterung jetzt unter Anführungszeichen. Also da habe ich irgendwie schnell gesehen, da gibt es auch für einen gesellschaftskritischen Soziologen einiges zu tun und das ist eigentlich ein spannendes Thema. Was ich auch sehr schnell mitgekriegt habe, war, dass die Altersforschung, also die Gerontologie, ein extrem positivistisches Feld ist. Also ich meine, das gilt für viele wissenschaftliche Bereiche, aber doch in der Altersforschung erschien mir das doch sehr, sehr extrem ausgeprägt zu sein. Also positivistisch im Sinne von, dass dort Forschung betrieben wird mit Kategorien, die eigentlich nie in ihrer gesellschaftlichen Bedingtheit hinterfragt werden. Ich meine, auch wenn es mittlerweile gang und gäbe ist, im gerontologischen Mainstream von einer sozialen Konstruktion des Alters auch zu sprechen, also dass es so gesellschaftlich bedingt ist. Aber ist sozusagen, was die ganzen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, wie wir alt werden, das ist auf einem sehr oberflächlichen Niveau. Und das Ganze auch eingebettet in eine sehr anwendungsorientierte Konzeption von Forschung. Also die Gerontologie versteht sich auch irgendwie als eine Art Lobbywissenschaft für die Belange älterer Menschen. Und das heißt, worum es da eigentlich nie geht, sind größere gesellschaftliche Zusammenhänge. Speziell auch im deutschen Raum ist es ja auch so, und das ist wahrscheinlich kein Zufall, dass es so als eine kritische Altersforschung eigentlich bis vor wenigen Jahren, jetzt zumindest im deutschsprachigen Raum eigentlich, das gibt es eigentlich erst seit wenigen Jahren. Wobei es da auch wieder so ist, dass die sehr stark durch poststrukturalistische Theorien und postmoderne Theorien geprägt ist. Da geht es auch wiederum sehr wenig um gesamtgesellschaftliche Zusammenhänge. Also da habe ich auch sehr schnell gemerkt, da gibt es was zu tun für mich, weil ich mich schon immer darum bemüht habe, auch irgendwie auch kapitalismuskritische Theorie zu betreiben. Ja genau, einen Schub, und vielleicht, um das noch zu präzisieren, einen zusätzlichen Schub hat es dann noch bekommen, als ich begonnen habe, zum ersten Mal die Werteabspaltungstheorie von Roswitha Scholz zu lesen. Also ich will jetzt da nicht im Detail darauf eingehen, aber das ist eine, also sie erschöpft sich jetzt nicht darin, aber sie ist sozusagen, das ist eigentlich eine Theorie, eine kapitalismuskritische Theorie des modernen Geschlechterverhältnisses. Und im Wesentlichen besagt diese Theorie, dass sozusagen Kapitalismus eine Gesellschaftsform ist, die einerseits sozusagen wesentlich auf einer Verwertung, einer geldförmigen Verwertung von Arbeit beruht, mit dem ganzen damit zusammenhängenden Kapitalverwertungslogiken, dass das aber zugleich nicht das einzige Prinzip ist, sondern dass Kapitalismus auch angewiesen ist auf Tätigkeiten und Leistungen, die sozusagen in der Kapitalverwertungslogik nicht aufgehen. Und die werden sozusagen im Kapitalismus an Frauen delegiert, also das sind Kinderbetreuung, Erziehung, Pflege und so weiter, also alles Dinge, wo man ja auch heutzutage sehr gut sieht, wie wenig die eigentlich vermittelbar sind in dieser Kapitalverwertungslogik. Also dort, wo sie professionalisiert sind, in der Altenpflege beispielsweise, konfligieren ja auch sehr, sehr unterschiedliche Aspekte und Werte eigentlich sozusagen. Also eine hohe Pflegequalität auf der einen Seite, auf der anderen Seite Zeit- und Kosteneffizienz und so weiter. Also gerade das sind nicht zufällig Bereiche, wo es starke Konflikte auch gibt. Weil das Tätigkeiten sind, die sozusagen da nicht aufgehen. Meine Überlegung dann, also es hat dann sozusagen aus dieser Rezeption, dieser Theorie heraus, dass das moderne Geschlechterverhältnis und sozusagen diese Abspaltung des weiblichen und weiblich kodierter Tätigkeiten, wie Roswitha Scholz das nennt, dass das sehr viel mit Kapitalismus zu tun hat. Und das ist ja das, was Roswitha Wertabspaltung nennt, dass das sozusagen ein wesentliches Formprinzip von Kapitalismus ist, war bei mir dann sozusagen die Überlegung, ob nicht für das Alter etwas, also nicht dasselbe, aber ob nicht etwas sehr Ähnliches dafür gilt. Also sozusagen das Alter, das konstituiert sich ja auch, das ist eigentlich allgemein gut, Allgemeinwissen, das ist jedem unmittelbar einsichtig. Die soziale Stellung alter Menschen besteht ja auch wesentlich darin, dass sie aus der Arbeit ausgegliedert werden. Also da ist sozusagen die Arbeit sozusagen jetzt als ein wesentliches Strukturprinzip auch des Kapitalismus und alte Menschen fallen da sozusagen da heraus und werden nicht zufällig auch vor diesem Hintergrund auch oft abgewertet, dass sie unproduktiv sind, dass sie der Gesellschaft zur Last fallen, weil sie gesellschaftlich erhalten werden müssen und so weiter. Und das war so eine Grundüberlegung, in der Richtung irgendwie was zu machen.
Vielleicht können wir uns auch genau dem weiter annähern, nämlich wie so das Sprechen des Alters oder ja gesellschaftliche Vorstellungen über das Alter, wie das zusammenhängt eben mit ja bestimmten gesellschaftlichen Funktionsweisen. Und du hast jetzt ja schon auf die Wertverwertung hingewiesen, auf den Kapitalismus. Wenn man sich das Ganze nochmal historisch anschaut, finde ich das ja durchaus interessant, auch was ja in der Gerontologie durchaus allgemeingut ist, dass es nämlich gar nicht so selbstverständlich ist, vom Alter zu sprechen als eine unabhängigen Lebensphase, die eben ja eine ganz besondere Begutachtung auch erfährt, sondern dass genau das, auch überhaupt die Einteilung des Lebens in verschiedene Lebensabschnitte, dass das ja Ergebnis erst jüngerer historischer Entwicklung ist. Wenn wir das vielleicht auch so auf den Kapitalismus übertragen, wo sind denn da die Ursprünge? Also was sind denn deines Erachtens historische Prozesse, die dann eben dazu führen, dass man eben explizit Alter thematisiert und wahrnimmt und auch problematisiert?
Ja, also das ist im Prinzip ja schon angesprochen. Tatsächlich ist es in der Gerontologie auch eigentlich ein Allgemeingut, dass sowas wie eine chronologisch distinkte Lebensphase des Alters eigentlich erst existiert, seit es den Ruhestand gibt. Also seit alte Menschen aus der Arbeit ausgegliedert sind. Da gibt es in der Gerontologie ist eines der bekanntesten Konzepte dazu, der Begriff des institutionalisierten Lebenslaufs von Martin Kohli, der im Prinzip genau das besagt, dass eigentlich mit der Ausgliederung alter Menschen aus der Arbeit und der Institutionalisierung des Ruhestands oder vielleicht noch basaler gesagt, dass mit der Lohnarbeit sozusagen eigentlich erst zunächst einmal eine Dreiteilung des Lebens stattfindet. Mittlerweile ist das schon mehr aufgeweicht. Aber sozusagen der klassische institutionalisierte Lebenslauf ist sozusagen eine Phase der Ausbildung für den Beruf, sozusagen Kindheit und die Jugend. Dann sozusagen das Arbeitsleben, das dann gemeinhin als mittleres Alter oder Erwachsenenalter sehr unspezifisch definiert wird. Und sozusagen mit dem Eintritt in den Ruhestand beginnt eigentlich erst das Alter. Und das gibt es eigentlich erst, seit es Kapitalismus gibt, weil es das eben erst gibt, seit es Lohnarbeit gibt. Und in der Tat ist das, wie gesagt, soweit einmal allgemeingut in der gerontologischen Theorie. Interessanterweise spielt sozusagen diese historische Bedingtheit einer chronologisch distinkten eigenständigen Lebensphase des Alters überhaupt keine Rolle mehr, sobald es Gerontologen um die Kritik an Altersdiskriminierung geht. Also da ist es zwar mittlerweile auch so Mainstream, dass es sowas wie eine soziale Konstruktion des Alters gibt, die auch sozusagen mit dem Ruhestand in die Welt gekommen ist, aber sozusagen diese Perspektive bezieht sich wiederum nicht auf diese Vorstellung einer chronologischen Lebensordnung, die sozusagen um die Arbeit zentriert ist, darauf sozusagen, das fällt aus dieser Perspektive schon wieder hinaus. Und das ist schon ein interessanter Widerspruch, finde ich. Weil du allgemein historische Prozesse angesprochen hast, wie sich sozusagen das Alter konstituiert, kommt natürlich zur Lohnarbeit und zur Ausgliederung der Alten aus der Arbeit, die sich wiederum im Ruhestand institutionalisiert hat, kommt natürlich auch noch sehr wesentlich hinzu, dass es ja eine größere Masse älterer Menschen ja auch erst gibt, seit Kapitalismus gibt, eigentlich erst seit dem späten 19. Jahrhundert, ist ja auch die Lebenserwartung stark angestiegen. Vorher war die Sterblichkeit irrsinnig hoch, auch die Lebensbedingungen im früheren kapitalistischen, also im Frühkapitalismus noch waren ja grausig mit extrem niedriger Lebenserwartung auch. Und eigentlich ändert sich das erst im Laufe des 19. Jahrhunderts. Also es war noch Ende des 19. Jahrhunderts, waren, glaube ich, im Deutschen Reich damals die durchschnittliche Lebenserwartung bei unter 40 Jahren jedenfalls. Und Anfang des 20. Jahrhunderts in Österreich auch bei knapp über 40 Jahren. Wo man natürlich auch bedenken muss, dass die Kindersterblichkeit damals natürlich auch noch wesentlich höher war. Also wenn man die herausrechnet, wurde man Anfang des 20. Jahrhunderts dann auch schon so um die 60. Aber sozusagen immer noch ein extremer Unterschied ist zu heute, wo die durchschnittliche Lebenserwartung jetzt bei ungefähr 80 Jahren liegt. Also auch diese Steigerung der Lebenserwartung ist etwas historisch sehr Spezifisches, das auch erst mit dem Industriekapitalismus entstanden ist. Das würde ich sagen, sind so die zwei wesentlichen. Man könnte noch ein paar andere Faktoren finden. Also in der Literatur findet man manchmal auch, dass das Alter auch sozusagen auch dadurch als Kategorie auch irgendwie in die Welt kommt, dass sowas wie eine Pflegephase entsteht. Das hat auch wieder zu tun mit der Entwicklung der Lebenserwartung, dass die steigt, was ja auch zusammenhängt mit Fortschritten im Bereich der Medizin und der Bekämpfung von Krankheiten. Weil sozusagen vorher in früheren historischen Phasen sind Menschen entweder gar nicht so alt geworden, um jemals pflegebedürftig zu werden, oder sie sind schon deshalb nicht pflegebedürftig geworden, weil der Tod sehr rasch zugeschlagen hat bei bestimmten Krankheiten und so. Also dass man bestimmte Krankheiten wie Herzinfarkte oder sowas überlebt und dann möglicherweise pflegebedürftig ist für einen längeren Zeitraum, das ist auch erst eine sehr späte Entwicklung. Also das könnte man allenfalls als einen dritten Faktor auch dazu ziehen, dass eigentlich sowas wie Pflegebedürftigkeit, das auch sehr stark konnotiert ist mit Alter, dass es das auch erst gibt, seit es die moderne Gesellschaft gibt. Aber wesentlich meines Erachtens ist in jedem Fall die Entwicklung der Lohnarbeit und diese Herausbildung dieses institutionalisierten Lebenslaufs, mit dem auch sowas wie eine Kategorie Alter erst entsteht.
Interessant ist ja, dass damit verbunden auch überhaupt staatliche Institutionen ausgebaut werden, wo das Alter vielleicht auch so einen Ort bekommt, ja parallel eben auch zur Psychiatrie, wo die Verrückten ihren Ort bekommen oder das Gefängnis, wo quasi die Kriminellen ihren Ort bekommen, ist vielleicht ähnlich auch das Altersheim, wo die Alten dann ihren Ort bekommen. Also da findet ja, wenn ich das richtig sehe, auch eine gesellschaftliche Gliederung statt und dafür bedarf es ja auch sowas wie ja sozialstaatliche Eingriffe in den Lauf der Gesellschaft. Wenn ich das richtig sehe, ist mit so einer Ausgliederung ein Begriff verbunden, den du in deinen Arbeiten ja heranführst, um das auch besser verständlich zu machen, mit was wir es zu tun haben. Und das ist der Begriff der Dissoziation des Alters. Kannst du mal beschreiben, bestimmen, was mit diesem Begriff gesagt wird und ja, was dieser Begriff für dich impliziert?
Also grundsätzlich zum Begriff der Dissoziation ist ja zunächst auch aus meiner Beschäftigung mit der Wertabspaltungstheorie entstanden. Also zuerst hatte ich auch eher so auch die Idee, dass das Alter auch etwas ist, das abgespalten wird, was aber theoretisch, also ich will das jetzt nicht im Detail verfolgen, aber ich bin auch irgendwie auch sehr bald zu der Überlegung gekommen, dass, also sich halt Dissoziation des Alters nennt, dieses Herausfallen der Alten auch aus dem kapitalistischen Wertverhältnis, dass das halt auch nicht dasselbe ist wie die Wertabspaltung. Dass es auch eine gewisse Eigenlogik hat und ich habe dann nach einem eigenen Begriff auch dafür gesucht und habe mich dann für den Begriff der Dissoziation entschieden. Einerseits, weil er ja zunächst einmal, ist das ja auch nur ein anderer Begriff für Abspaltung. Das heißt, es gibt eine begriffliche Nähe zu dem Begriff, von dem ich ursprünglich ausgegangen bin. Und dann gibt es darüber hinaus auch noch ein paar andere Bedeutungsgehalte der Dissoziation aus anderen Bereichen, wie aus der Psychoanalyse beispielsweise. Also in der Psychoanalyse gibt es ja zum Beispiel auch so Vorstellungen, mit der Dissoziationsbegriff auch verwendet hier so für so eine Spaltung des Selbst, also zum Beispiel bei Traumata und so weiter und der Bewältigung von Traumata. Und da kam mir der Begriff sehr entgegen, weil sozusagen meine Beobachtung ist, dass der Umgang mit dem Alter, den wir pflegen, schon auch in gewisser Weise darin besteht, dass wir uns sozusagen vom Alter auch dissoziieren. Also in der Gerontologie wird das immer wieder festgestellt, dass die Leute zwar ganz gerne alt werden, aber niemand will alt sein. Also es gibt ja sozusagen auch in unserer Charakter- und Persönlichkeitsstruktur offenbar so einen Drang, sich vom Alter zu dissoziieren. Und von daher war das ein Begriff, den ich irgendwie ganz gut gefunden habe, dass der irgendwie passt. Die Dissoziation des Alters, also ich habe jetzt da schon angespielt auf eine bestimmte sozialpsychologische Dimension eigentlich, der Dissoziation des Alters. Was ich unter Dissoziation des Alters verstehe, ist zunächst, weil wir ja vorher von diesen Herausfallen gehalten aus der Arbeit auch gesprochen haben, muss man vielleicht dazu sagen, dass ich das eben gerade nicht so verstanden wissen will, im Sinne einer quasi eines altmarxistischen Basisüberbaumodells, dass sozusagen das Alter und auch der gesellschaftliche Status des Alters sich sozusagen wie aus der Ökonomie ableitet, sondern die Dissoziation des Alters ist sehr viel umfassender. Also es ist ein Begriff, der eben dieses Herausfallen der Alten auf allen gesellschaftlichen Ebenen eigentlich versucht zu bezeichnen und zu theoretisieren. Das ist eben auf einer materiell-ökonomischen Ebene, ist das Herausfallen der Alten aus der Arbeit, von dem wir schon gesprochen haben. Es gibt aber noch andere Ebenen, also zum Beispiel auf einer kulturell-symbolisch-diskursiven Ebene schlägt sich diese Dissoziation des Alters in sehr negativen Altersdiskursen und Altersbildern nieder. Was natürlich auch zusammenhängt jetzt mit dieser materiell-ökonomischen Dimension des Herausfallens aus der Arbeit, also dass die Alten jetzt weniger leistungsfähig gelten, was ja unmittelbar verbunden ist mit bestimmten kapitalistischen Produktivität und Leistungsnormen, dass sie als gesellschaftliche Last gelten, weil sie eben gesellschaftlich erhalten werden müssen, aus der Mehrwertmasse, aus der Gesamtgesellschaft, die im Kapitalismus produziert wird. Es gibt dann aber auch weitere Diskurse, wie Konnotationen von Alter mit Krankheit und Verfall. Auch da arbeite ich in meiner Dissertation jetzt gerade an einem Kapitel, wo ich auch merke, dass das auch durchaus auch sehr stark mit diesem kapitalistischen Arbeitsfetisch auch sehr stark zusammenhängt. Also dass auch das nicht unabhängig davon ist. Und eine dritte Dimension ist sozusagen die auch vorher schon angesprochene sozialpsychologische Dimension. Also da geht es eigentlich sozusagen darum, wie wir als Individuen eigentlich alt werden, wie wir zum Altern stehen. Und da schlägt sich diese Dissoziation des Alters eben in so eine Verdrängung des Alterns auch nieder. Ne? Also wie ich vorher schon angesprochen habe, wir dissoziieren uns eigentlich so ein bisschen vom Altern, speziell von unserem alternden Körper und imaginieren uns sozusagen irgendwie auch als alterslos. Was meines Erachtens auch als die Grundlage bildet für das, was heute die Anti-Aging-Medizin betreibt, sozusagen. Also, nämlich sowohl von der Logik als auch auf einer psychosozialen Ebene sozusagen, dass es auch Menschen gibt, die sich vom Alter dissoziieren wollen und müssen. Also sozusagen. Also, das ist sehr, sehr grob und sehr schematisch, ist eigentlich nur und relativ abstrakt, was ich unter Dissoziation des Alters verstehe, als eine sowohl auf gesamtgesellschaftlicher, also auf individueller Ebene ein der Umgang mit dem Altern an sich und auch mit alten Menschen vor dem Hintergrund kapitalistischer Gesellschaftsverhältnisse.
Vielleicht können wir uns zusammen genau auch nochmal angucken, was eben diese Dissoziation des Alters ja auf der Ebene des Subjektes oder der Subjekttheorie bedeutet. Also du hast jetzt gesagt, Dissoziation des Alters bedeutet erstmal ganz grob, dass quasi die Alten oder das Alter eben herausfällt aus der Verwertung auf allen gesellschaftlichen Ebenen und dass das verbunden ist mit den negativen Assoziationen, die mit dem Alter verbunden sind. Und wenn man das jetzt sozusagen nochmal auf den Kapitalismus auch überträgt, könnte man vielleicht sagen, okay, der Kapitalismus erfordert ja ein Subjekt, das eben aktiv ist, das mit Leistungsfähigkeit verbunden ist, ein Subjekt, das sich selbst beherrscht, auch dazu in der Lage ist, Verträge abzuschließen und so weiter. Und dann könnte man eben sagen, ja, dieses Subjekt, das so beschaffen ist, darf nicht alt sein. Ist es das auch, was sozusagen mit dem Begriff gemeint ist und wie könnte man das Subjekt theoretisch vielleicht noch weiter fassen?
Im Prinzip geht es schon sehr genau in die Richtung, wie du das jetzt beschrieben hast. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Abschnitt in meiner Dissertation, also ich spreche jetzt auch von der Dissertation, weil ich aktuell noch daran arbeite und da gibt es gewisse Dinge, die mich aktuell auch gerade beschäftigen und gewisse Dinge, wo ich selber noch nicht so klar sehe. Aber zum Beispiel habe ich ein Kapitel vor kurzem abgeschlossen, da ging es um, das habe ich genannt, die überflüssigen Alten. Also da habe ich einen Versuch genau herauszuarbeiten, wie vor dem Hintergrund dieses kapitalistischen Arbeitsfetischs, der verbunden ist mit, also resultiert aus der Verwertungslogik, dass sozusagen nur etwas von Wert ist, das in kapitalistisch verwertbar ist. Und dass sozusagen der negative Status des Alters und in dem Fall jetzt speziell von alten Menschen eben genau aus diesem Herausfallen des Alters, jetzt speziell aus der Arbeit, resultiert. Und auf einer Subjektebene oder vielleicht nochmal allgemeiner habe ich dann auch so einen Abschnitt gehabt, wo ich mich beschäftigt habe mit Diskursen vom Frühkapitalismus bis in die Gegenwart, so relativ grob. Ich versuche so Diskurse zu rekonstruieren, die sozusagen die Tötung der Alten als eine gesellschaftlich legitime Beseitigung einer gesellschaftlichen Last auch konstruiert wird. Also das zieht sich auch schon sehr lange durch die Geschichte. Und habe sehr bald bemerkt, dass es da auch einen Zusammenhang gibt, dass wenn man sich jetzt so Diskurse vor allem im Hintergrund des demografischen Wandels auch ansieht, dass es in der Struktur dieser Diskurse, dass die eigentlich eins zu eins argumentieren oder von der Argumentationslogik genauso Euthanasiediskursen auch entsprechen, wie sie im 19. Jahrhundert entstanden sind, auch von den Nationalsozialisten sehr stark, die ja im Übrigen auch alte Pflegebedürftige ja auch getötet haben und Pflegeheime also euthanasiert haben. Also das ist auch eine Logik, die schon mit dem ganzen Vernichtungspotenzial eigentlich auch schon historisch sichtbar geworden ist. Und was ich da sozusagen schon auch gemerkt habe, in dieser Beschäftigung mit dem Zusammenhang zwischen Euthanasiediskursen und Diskursen einer Tötung der alten gesellschaftlichen Last, ist, dass ja auch sozusagen jetzt, wo der demografische Wandel auf die politische Agenda gerückt ist, ja plötzlich auch wieder Sterbehilfediskurse ziemlich auf dem Vormarsch sind, die eben genauso strukturiert sind. Da war ich besonders damit befasst, dann nämlich auch mir zu überlegen, was diese Schwerkraft von Sterbehilfediskursen, auch diesen aktuellen Sterbehilfediskursen ausmacht. Und vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und vor dem Hintergrund, dass die Alten immer mehr werden, bin ich da irgendwie auch zu der Einsicht gekommen, dass es eben gerade auch die moderne Subjektform als solche ist, die sich eben nur als autonome und als Geschäfts- und rechtsfähige irgendwie denken kann, die sozusagen diese negative Bewertung des Alters auch irgendwie schon immer mit sich mitschleift, weil Altern durchaus auch faktisch, also dadurch, dass man nicht mehr arbeitet, aber dann spätestens, wenn man pflegebedürftig wird, wenn man dement wird beispielsweise, das ist ja, diese Wahrscheinlichkeit steigt ja mit hohem Alter. Und dass das sozusagen ein Aggregatzustand menschlicher Existenz ist, der deshalb so negativ bewertet wird, weil er so massiv im Widerspruch zu modernen Subjekten und zur wertförmigen modernen Subjektform steht, die sich sozusagen über Arbeit identifiziert und über Geschäfts- und Rechtsfähigkeit identifiziert. Also das ist jetzt eigentlich, das geht jetzt nicht sehr weit über das hinaus, was du gesagt hast, aber da würde ich jetzt definitiv, das ist so ein Punkt, wo ich auch noch nicht völlig klar sehe und wo ich erst vor kurzem auch darauf gestoßen bin, wie stark das mit dieser modernen Subjektform zusammenhängt.
Wenn wir uns jetzt gerade diese negative Besetzung des Alters anschauen, die du angesprochen hast, dann können wir ja auch sehen, dass es da in der letzten Zeit durchaus auch Veränderungen gegeben hat. Also ich ziele da so ein bisschen auf das Stichwort vom aktiven Altern, wo man ja sehen kann, in so einem Diskurs wird das Alter jetzt nicht mehr nur rein negativ gesehen, sondern es wird auch mit anderen Diskursen belegt, also mit Diskursen von Fitness durchaus auch im Alter, mit Bildern vom Alter, wo man im Alter noch ehrenamtlich aktiv ist, wo man sich an der Allgemeinheit verdient macht, gerade deswegen auch, weil man nicht mehr Lohn arbeiten muss und dann eben so die Zeit hat, ja, noch irgendwie so für die Kinder da zu sein oder ja, ehrenamtlich irgendwelche Tätigkeiten zu verüben. Was für Implikationen hat denn für dich dieses Active Aging, um es auch mal in dem Begriff zu sagen?
Also das aktive Altern hat eigentlich sehr viele Implikationen auf verschiedenen Ebenen. Das ist ja in der Gerontologie eigentlich zum heute dominanten Altersbild auch geworden. Und inzwischen auch zu dem alterspolitischen Konzept auch geworden hinsichtlich der Bewältigung oder der politischen Verwaltung des demografischen Wandels, dass sozusagen aktives Altern jetzt im Sinne auch länger zu arbeiten oder noch aktiv zu sein im Ruhestand, beispielsweise sich bürgerschaftlich zu engagieren, aber natürlich auch länger gesund zu bleiben. Wenn man jetzt auch am Altersbild stehen bleibt, also wenn man sich jetzt nur konzentriert einmal zunächst auf die Ebene des Altersbildes, kann man natürlich auf den ersten Blick schon sagen, dass sich das Altersbild dadurch schon durchaus stark gewandelt hat. Also es gibt ja dieses Konzept des aktiven Alterns, ist ja auch sehr stark verbunden mit dem Begriff der jungen Alten. Und das ist wiederum, da gibt es ja so gerontologische Konzepte wie so Differenzierungen in drittes und viertes Alter. Also der Alter wären jetzt sozusagen diese jungen Alten, die noch sehr gesund sind und ein hohes Aktivitätspotenzial haben. Also es wären genau diese jungen Alten, die Gerontologie heute so stark propagiert. Während sozusagen das vierte Alter eher so im Bereich der Hochalterigkeit, so mit 80 ungefähr, beginnt, wo die Wahrscheinlichkeit für Pflegebedürftigkeit dann größer wird und wo größeres Risiko hat, auch abhängig zu werden. Worum es in diesen, zumindest oberflächlich betrachtet, in diesen Konzepten geht, ist durchaus in einem positiven Sinne die Botschaft, dass im Alter nicht gleich Alter ist und dass das Alter sozusagen, dass diese überkommenen, defizitorientierten Perspektiven eigentlich eine unzureichende Beschreibung des Alters sind und alter Menschen sind, weil sie im Prinzip auch nur auf eine Minderheit alter Menschen zutreffen, nämlich auf Hochaltrige und Pflegebedürftige. Auf der anderen Seite, meine These ist, um jetzt auch die Dissoziation des Alters wieder ins Spiel zu bringen, ist, dass es sich bei diesem Wandel dieses gesellschaftlichen Altersbildes, das jetzt oberflächlich sehr viel positiv ist, sozusagen um einen immanenten Formwandel innerhalb der Dissoziation des Alters handelt, durch den negative Altersbilder und auch altersbezogene Ungleichheiten eher noch reproduziert und teilweise sogar verschärft werden. Um jetzt wieder auf der Ebene des Altersbildes zu bleiben, lässt sich schon auch sehen, dass wenn man sich genauer anschaut, wie über dieses aktive Altern verhandelt wird und über diese jungen Alten, die damit assoziiert werden, dass das ja genau genommen nicht einer Überwindung defizitorientierter Altersbilder gleichkommt, sondern eigentlich werden die ja nur in die Hochalterigkeit, sozusagen vom dritten in das vierte Alter verlagert. Und gerade diese Hochalterigkeit wird nun besonders negativ wahrgenommen und sehr stark von den jungen Alten auch abgegrenzt. Also dieses vierte Alter, wenn man sich da, also medial schlägt sich das auch gut nieder, ne, in so Bildern. Man hat auf der einen Seite die Bilder der jungen Alten mit ihren Nordic Walking Stöcken oder die sich auf der Universität weiterbilden oder die sich bürgerschaftlich engagieren, die noch gesund und fit sind. wenn es um Hochaltrige geht, hat man immer dieses Bild, so ein Bild von einem dahinsiechenden, pflegebedürftigen alten Menschen. Und sozusagen dieses junge Altern, also dieses junge Alter, diese Konstruktion des jungen Alters geht aus meiner Sicht sehr stark einher mit seiner eigentlich einer Binnendifferenzierung des Alters, wobei jetzt alle negativen Konnotationen, die das Alter früher ganz pauschal getroffen haben, sich jetzt nur noch eigentlich auf das vierte Alter der Hochaltrigen, der Pflegebedürftigen bezieht. Und was das aktive Altern dabei auch angeht, das wäre dann so ein zweiter Punkt, warum das nicht so ohne weiteres nur einer Positivierung des Altersbildes entspricht, ist, dass es auch einen unmittelbaren Connect zu Anti-Aging-Perspektiven und Strategien gibt, an die mittlerweile wieder eine ganze Anti-Aging-Industrie auch anknüpft. Ne? Also eigentlich jetzt nur noch darum, möglichst aktiv und möglichst lang jung zu bleiben und das Altern möglichst weit zurückzudrängen und zu bekämpfen. Ja, und das fügt sich auch in so eine gesamtgesellschaftliche Tendenz zur Alterslosigkeit auch, die man sehr gut bei den sogenannten jungen Alten auch irgendwie beobachten kann. Ne? Also alt werden ja, aber bloß nicht alt sein. Und das ist sozusagen, zumindest auf der Ebene des Altersbildes, ist das so eine Implikation, eine problematische Implikation, wie ich sagen würde, die Dissoziation des Alters und auch diese Abwertung des Alters, die mit dieser Dissoziation verbunden ist, verschwindet mit dem aktiven Altern und auch mit diesem dazu korrespondierenden Bild der jungen Alten nicht, sondern erfährt nur sozusagen einen immanenten Wandel, der aber teilweise sogar negative Altersbilder reproduziert und teilweise auch zuspitzt in gewisser Weise.
Nun hast du am Anfang erwähnt, dass die Gerontologie ja eine Wissenschaft ist, die sehr anwendungsorientiert meistens ist. Und dazu zählt ja, dass da auch so ein bisschen vielleicht so Lobbyarbeit gemacht wird für die Alten, also dass sozusagen für sie gesprochen wird und dass versucht wird, positivere Altersbilder in der Gesellschaft zu etablieren. Da haben wir jetzt gesehen, dass es durchaus problematische Aspekte auch bekommen kann, wenn das eben in so einen Anti-Aging-Diskurs auch übergeht oder ja vielleicht auch zu einem Druck wird, der dann auf alt werdenden Menschen lastet, ja, jetzt muss ich auch noch aktiv sein im Alter, obwohl ich ein Leben lang gearbeitet habe, muss ich jetzt noch weiter aktiv bleiben und so weiter. Neben solchen Vorschlägen, wie man jetzt sozusagen mit Alter umgehen kann in der Gesellschaft, gibt es auch noch andere Ansätze, die eher ja auf so eine sozialpolitische Ebene zielen. Da gehört zum Beispiel ja Silke van Dijk dazu, die als Soziologin auch zu einer Soziologie des Alters arbeitet. Und sie bringt ja so Vorschläge zu sagen, okay, wir müssen überhaupt überlegen, ist das Rentensystem, das wir haben, überhaupt geeignet? Und sollte man nicht lieber irgendwie eine Bürgerrente zum Beispiel oder so ein Bürgerversicherungssystem einführen, wo es mehr eine Umverteilung dann auch irgendwie gibt von reich nach arm und dass man eben mit dieser Altersarmut umgeht? Und ja, man müsste halt überhaupt überlegen, ob es so eine Sockelrente irgendwie gibt, dass genau sozusagen dieses mit der Altersarmut aufgehoben wird, was ja eben auch gerade ein Problem ist und denke ich auch mit diesem Bild des Alters zusammenhängt, dass ja viele Menschen einfach Armut zu erwarten haben, wenn sie alt werden und das auch insbesondere Frauen. Das sind so Vorschläge, die in so eine sozialreformerische Richtung gehen. Du machst ja einen sehr grundlegenden Blick auf, in dem, wie du dich damit auseinandersetzt, verbindest das mit einer grundlegenden Kapitalismuskritik. Was sagst denn du zu solchen Lösungsvorschlägen?
Ja, also ich kenne jetzt so Konzepte der Bürger, also Bürgerversicherung kenne ich jetzt nicht so konkret. Zu Silke van Dijk, weil du sie erwähnst, will ich auch sagen, dass das eigentlich die Altersforscherin ist, zu der ich in meiner Theorie eigentlich, wo es die meisten Gemeinsamkeiten und auch Überschneidungen auch gibt. Also Silke van Dijk ist ja zum Beispiel auch eine von wenigen, die jetzt sozusagen nicht nur die soziale Konstruktion des Alters oder diese negative Konstruktion des Alters irgendwie kritisch auf dem Radar hat, sondern auch das chronologische Ablaufschema des Lebens als solches. Gleichzeitig gibt es große Unterschiede und da komme ich wieder zurück, worüber wir am Anfang gesprochen haben. Sozusagen eine kritische Perspektive, die gesamtgesellschaftliche, auch kapitalistische Zusammenhänge mehr in den Blick hat, da würde ich sagen, ist der größte Unterschied. Und das trifft uns sozusagen auch so, vermutlich auch so konkrete sozialpolitische Überlegungen. Also so ein allgemein kapitalismuskritischer Zugang auch im Sinne einer kategorialen Kritik unterscheidet sich doch dann sehr stark von so eigentlich immanent bleibenden sozialpolitischen Vorschlägen. Und jetzt so bei einer Bürgerversicherung, also wahrscheinlich könnte man es zunächst einmal positiv wahrscheinlich sagen, also wenn das ein zum Beispiel ein, also ich habe bei Silke van Dijk auch schon andere Vorschläge gelesen, wie, ich glaube, so Lebensarbeitszeitkonten hat sie auch mal verfochten, wo sozusagen Arbeit anders über den Lebenslauf verteilt wird, also wo das sozusagen nicht mehr, dass es sozusagen nicht mehr den Ruhestand als Cut gibt, sondern dass es auch andere Möglichkeiten gibt, Arbeit zu verteilen. Was alles so die Überlegungen von ihr sind, und ich schätze, in die Richtung geht auch das vielleicht dann teilweise auch in dieser Bürgerversicherung, wo sozusagen dieses starre chronologische Ablaufschema des Lebens auch etwas aufgehoben wird und wo sozusagen auch das Alter als Lebensphase auch etwas aufgeweicht wird. Und in dem Sinne könnte zum Beispiel auch sowas wie eine Bürgerversicherung, wenn das bedeuten würde, dass auch dieser Arbeitsfetisch etwas aufgeweicht wird, also dass die Bedeutung, die gesellschaftliche Bedeutung der Arbeit, dass das sozusagen nicht mehr über den sozialen Status, dass sozusagen nicht mehr das Hauptkriterium ist, nach dem Menschen beurteilt werden in der Gesellschaft, dann könnte sowas eine Bürgerversicherung zunächst mal zumindest immanent wahrscheinlich ein Fortschritt sein. Woran es mich ein bisschen erinnert, ist ein bisschen die Diskussion um das bedingungslose Grundeinkommen. Und das sind auch so Konzepte, wo mir dann oft nicht ganz klar ist, und das ist auch so das Problem aus einer immanenten Perspektive. Also das sind dann so Dinge, worum es da dann ganz selten geht, ist, wie solche sozialpolitischen Konzepte realisiert werden, was bedeutet im Kapitalismus ja vor allem, finanziert werden können. Das ist ja gerade heute vor dem Hintergrund einer eigentlich zunehmenden Krisenhaftigkeit des kapitalistischen Systems und einer wachsenden Instabilität der Weltwirtschaft, auch vor dem Hintergrund von Staatsschuldenkrise, das ist natürlich eine interessante Frage, wie das zu finanzieren wäre. Was dann bei einer Bürgerversicherung wird, noch nicht ganz klar wäre, jetzt in Abgrenzung zum heutigen Pensionssystem. Auch eine Bürgerversicherung, wenn sie sozusagen ans Geldmedium gebunden bleiben soll und sozusagen im Sinne, dass man auch eine Grundsicherung hat, eine Sockelrente, ist es ja auch so, dass auch diese ja durch die sozusagen erarbeitet werden müsste. Es würde dann sozusagen immer noch Arbeit geben müssen. Und die Arbeit, wie ich eingangs schon gesagt habe, ist aber sozusagen genau dieses Kriterium, entlang dessen alte Menschen abgewertet werden, weil sie so im Alter vielleicht weniger leistungsfähig sind, weil sie zu arbeiten aufhören. Also es bleibt sozusagen auch diese Differenzierung in Produktivität und Unproduktivität, das bleibt eigentlich bestehen, und da wäre jetzt mir sozusagen, aber wie gesagt, ich kenne auch das Konzept der Bürgerversicherung, aber das wäre jetzt, was mir ad hoc einfällt, wo mir jetzt unklar wäre, inwiefern das jetzt sozusagen zu einer Überwindung des Problems von Altersdiskriminierung und Altersfeindlichkeit jetzt beitragen könnte.
Um eine abschließende Frage zu stellen, du thematisierst das Alter im Bezug auch auf den Kapitalismus und machst eben mit der Frage des Alters zusammen auch die Systemfrage auf. Da schließt sich ja die Frage an, welche Perspektive auf das Alter eröffnet sich denn jenseits des Kapitalismus? Also wenn man eben davon ausgeht, der Kapitalismus kann überwunden werden, was würde das vielleicht mit dem Alter machen? Und in deinen Texten führst du ja unter anderem ein Stichwort an, das Stichwort eines revoltierenden Alters, wo du unter anderem auf Jean-Marie auch zurückgreifst. Was kann das denn heißen, ein revoltierendes Alter?
Also grundsätzlich, was so postkapitalistische Perspektiven angeht, ist es also aus der Perspektive einer kritischen Theorie natürlich immer schwierig. Und ist man ja versucht, sich davor zu hüten, jetzt irgendwie konkret auszumalen, wie dann zum Beispiel auch das Altern jenseits des Kapitalismus sein könnte, weil es ja in Wahrheit ist es so, dass wir nicht wissen können, wie es nach dem Kapitalismus ist. Dazu sind wir zu stark sozialisiert in dieser Gesellschaftsform. Diese Bedenken habe ich natürlich auch beim revoltierenden Altern. Dieses revoltierende Altern, das geht auf Jean-Marie zurück. Um es korrekt zu zitieren, ich bin nämlich nicht direkt über Jean-Marie drauf gestoßen, sondern durch eine österreichische Bildungswissenschaftlerin, die heißt Barbara Pichler. Und bei ihr, sie hat sich auf Jean-Marie bezogen, und so bin ich auf dieses revoltierende Altern gestoßen. Und im Wesentlichen ist das auch so eine Idee von Jean-Marie, die mir ganz gut gefällt und die mich mir als Perspektive an sich gut vorstellen könnte, dass man sozusagen sich mit seiner eigenen Endlichkeit und mit dem Altern auch abfinden kann, oder abfinden ist das falsche Wort jetzt vielleicht dafür, aber dass man das akzeptieren kann, ohne sich gleichzeitig völlig darin zu ergeben. Das ist ungefähr das sehr vereinfacht, was Jean-Marie unter revoltierendem Altern versteht. Das gefällt mir als Perspektive ganz gut. Sozusagen wie das dieser Perspektive einer radikalen Kapitalismuskritik und einer kritischen Theorie ist das aber wiederum etwas, das ich mir erst vorstellen kann, jenseits des Kapitalismus. Also das ist nicht zu verstehen als irgendwie ein Rezept, das irgendwie zu verordnen wäre, um jetzt hier und heute immanent, systemimmanent sozusagen, einen Beitrag zu einer Verbesserung des Altersbildes oder zu einer Verbesserung des Umgangs mit dem Altern beizutragen, sondern eigentlich ist das etwas, das ich mir erst vorstellen kann, was eigentlich erst jenseits des Kapitalismus wirklich denkbar ist, um sozusagen revoltierend altern zu können. Jean-Marie spricht, glaube ich, auch davor, das Altern irgendwie anerkennen, aber sich nicht darin zu ergeben, sinngemäß. Und eine Grundvoraussetzung dafür wäre natürlich, dass man das Alter das nächste Mal anerkennen kann. Und warum das sozusagen, in meiner Theorie geht eigentlich durch die Bank darum, warum das Altern nicht akzeptiert und anerkannt werden kann unter kapitalistischen Bedingungen. Weil das etwas ist, das schon einmal völlig quer steht zu unserer modernen Subjektivität, die sich über Arbeit und damit einhergehend auch über Aktivität, über Produktivität und auch über Jugend identifiziert. Also das ist sozusagen schwierig, so Perspektiven zu entwickeln.